Bevor es losgeht mit der Folge, habe ich noch einen kurzen Hinweis für dich. Mein Trainingsprogramm Product Management Upgrade startet Ende April in Präsenz in München. In diesem Programm begleite ich dich in 4 Monaten hin zu deinem strategischen Produkt-Business-Plan. Du kannst dich jetzt noch anmelden. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit der Podcast-Folge. Die Messesaison hat längst gestartet und jetzt im Frühjahr ist auch die typische Zeit für Product Launches. Und deshalb habe ich heute Katharina Boguslawski in den Podcast eingeladen und spreche mit ihr darüber, wie man eine verkaufsstarke Argumentationskette für technische Produkte erstellt. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Produktmanagement Impuls. Wir sind Bernadette, Anselm und Jonathan und wir sind deine Hosts in dieser Sendung. Das Thema Produktmanagement verbindet uns und wir möchten Führungskräften, Produktmanagern und Produktmanagerinnen in der Industrie dabei unterstützen, nachhaltig erfolgreiche Produkte zu gestalten und auf den Markt zu bringen. Jonathan und ich machen das mit Training, Coaching und Beratung mit unserer Product Lounge. Anselm hat mit Evolute eine Software auf den Markt gebracht, die Produktmanagern durch den Aufbau eines Anwenderbeirats dabei hilft, Produktflops zu vermeiden und neue Produkte 10-30% schneller auf den Markt zu bringen. Hier im Podcast geht es daher um modernes Produktmanagement, strategisches Wissen für Produktleadership, Transformation zu mehr Marktorientierung oder kurz, wie du den nächsten Umsatzbringer kreierst. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ja, und ich freue mich, dass ich heute hier, ich darf schon sagen, meine Freundin Katharina hier im Podcast habe. Wir haben uns schon eigentlich recht zu Beginn der Product Lounge kennengelernt. Katharina, du hast Physik studiert. Du hast als Entwicklerin gearbeitet im Bereich der Bildverarbeitung und Inspektionssysteme. Du bist dann sozusagen ins Produktmanagement geschoben worden, wenn ich das so sagen darf. Ja. Wahrscheinlich deshalb, weil deine Vorgesetzten gemerkt haben, dass du einfach eine kreative Visionärin bist, die auch ein klares Gespür dafür hat, was Kunden tatsächlich brauchen, welche Probleme sie lösen wollen. Und nachdem du dann Mama geworden bist, hast du dich mit deiner Leidenschaft und deinem kreativen Talent selbstständig gemacht. Du berätst heute unter anderem Technologie-Startups dabei, ihr Marketing aufzubauen und auch ihre Technologie zu präsentieren und zu verkaufen. Und ich sage unter anderem, weil du wirklich vieles machst. Du hast zum Beispiel auch einen Tech-Thriller geschrieben über autonomes Fahren, Ethik und die Automobilindustrie. Der Roman heißt Sturmgesteuert. Ich werde den in den Shownotes verlinken für diejenigen, die noch eine Lektüre suchen. Du kannst wirklich richtig gut texten und schreiben. Ich lese auch immer super gern deine Newsletter. Und du hast dir daher auch einen Namen gemacht, wenn es darum geht, Pitches und Marketingbotschaften zu formulieren. Und du zeigst auch Produktmanagern, wie das geht. Ne? Oder eben halt den Produktmanagern, Entwicklern und Marketingleuten in Technologie-Startups. Und genau darum soll es auch heute gehen in der Podcast-Folge, wie man nämlich Argumentationsketten aufbaut und wie man technische und erklärungsbedürftige Produkte verkauft.
Dankeschön, Bernadette. Das war eine sehr schöne Vorstellung und trifft es genau auf den Punkt.
Wir haben heute 5 Punkte, über die wir gemeinsam sprechen wollen. Und der erste Punkt ist das Thema, gleich das Thema Erklärungsbedarf. Ne? Was heißt denn eigentlich Erklärungsbedarf oder was sind erklärungsbedürftige Produkte?
Ja, also erklärungsbedürftige Produkte ist etwas, was erst einmal beim Kunden im Kopf landen muss. Das bedeutet, wenn ich eine neue Technologie sehe, dann kann ich die erst einmal nicht einordnen und brauche den Entwickler oder den Produktmanager, der mich dann zum Nutzen dieses Produktes führt. Das muss man nicht unbedingt machen bei Produkten, die schon auf dem Markt sind und nur noch verbessert werden. Aber sobald ich eine Innovation habe, vielleicht sogar eine Disruption habe, dann muss ich tatsächlich mir überlegen, wie erkläre ich dieses Produkt oder wie argumentiere ich? Also ich sag mal, wie argumentiere ich meinen Kunden zum Warenkorb?
Ja, das heißt also, der Erklärungsbedarf ist eine Eigenschaft des Empfängers beziehungsweise eben der Zielgruppe, ne, also des Kunden und Anwenders und keine Eigenschaft des Produkts. Weil die Zielgruppe hat den Erklärungsbedarf. Die Zielgruppe versteht das Produkt oder die Technologie noch nicht. Jetzt hast du so eine kleine Einschränkung gemacht hin zu Innovation und Disruption. Die würde ich vielleicht gar nicht machen. Also hast du natürlich voll recht. Da ist es auf jeden Fall noch viel krasser. Ich würde diese Einschränkung aber trotzdem vielleicht doch gar nicht machen, weil auch eine Technologie, die es vielleicht schon, also die es schon gibt, die auch schon am Markt etabliert ist, kann ja für einen neuen Kunden oder für einen potenziellen Interessenten noch unbekannt sein.
Ja, wenn wenn das so ist, wenn es für diesen Kunden neu ist, weil er vielleicht ein Upgrade macht von einem vorherigen System zu einem neuen und es sind neue Feature, neue oder eine neue Messmethode, sage ich jetzt mal, eine neue Messmethode oder eine neue Handhabung vielleicht auch des Produkts, dann natürlich. Dann muss ich auch das erklären. Ja.
Ja, und das bedeutet also auch, wenn wir jetzt einen hohen Informationsbedarf haben oder einen hohen Erklärungsbedarf haben für die Zielgruppe, dass wir ja dann auch unsere Informationen zum Produkt auf der Website und so weiter, entsprechend diesem Informationsbedarf gestalten müssen. Und das ist dann vielleicht auch schon der zweite Punkt. Wie macht man das denn? Ne, dass wir die Produktinformationen an den Informationsbedarf der Zielgruppe anpassen oder so dahin gestalten. Und da ist, glaube ich, eine Sache, die ich häufig sehe, dass viel zu viel Vorwissen vorausgesetzt wird. Ne? Dass also da überhaupt gar kein Match ist zwischen dem, was die Produktinformation liefert und was der Informationsbedarf ist. Mhm. Wie kann man das besser machen?
Ja, also besonders bei Neukunden. Oder wenn ich erklären muss, dann fange ich von der Bedeutung an und gehe dann weiter in die Funktion. Aber ich muss erst diesen Rahmen schaffen. Ja. Mhm. Wer ist die Industrie? Was ist das Problem? Wo wird das genau genutzt? Und dann kann ich hingehen und sagen, so wird das genutzt. Aber ich muss erstmal dieses Framing schaffen. Warum ist dieses Produkt bedeutend? Denn was passiert im Gehirn? Das Gehirn, ganz besonders, wenn wir wissen, jemand will uns was verkaufen, es aktiviert Kaufwiderstände. Und es gibt einige Kaufwiderstände, die bei allen Menschen gleich sind. Na, das ist, wer bist du? Warum soll ich dir zuhören? So, das heißt, du stellst dich vor. Dann kommt, du verstehst das Problem doch gar nicht. Also du verstehst mich doch nicht. Warum soll ich dir zuhören? Und dann kommt man eben von diesem Problem, man überzeugt, dass man das Problem verstanden hat. Erst dann kann ich hingehen und sagen, ich habe eine Lösung. Vorher nimmt das Gehirn das nicht auf. Das blockiert einfach, weil du nicht glaubwürdig bist. Also mit dem Problem machst du dich überhaupt erst glaubwürdig. Und man sagt auch, wir glauben den Menschen, die unser Problem besser beschreiben können als wir selbst. Da passiert noch so ein psychologischer Effekt. Wir denken, wenn er doch mein Problem verstanden hat und vielleicht mich sogar über den Ursprung und die Konsequenzen dieses Problems aufgeklärt hat, die mir vielleicht selbst gar nicht bekannt waren, dann weiß er doch, wie wichtig das für mich ist. Dann wird er mich doch bestimmt helfen. Der wird mir doch nicht irgendeinen Unsinn verkaufen.
Mhm.
Das ist der Punkt, wo Empathie entsteht. Und man sagt, ich weiß, wie es dir geht. Ich weiß, du hast die und die Struggle. Und ich fühle mit dir. Und deswegen habe ich dieses Produkt oder diese Lösung gebaut. Dann kann man hingehen. Dann fängt der Kunde erst an, richtig zuzuhören. Dann kann man in die Funktion gehen. Dann kann man in die Feature gehen. Am besten ist, wenn man das auch noch demonstrieren kann. Wenn man es erlebbar macht für den Kunden. Wenn der Kunde, sag ich mal, selbst den Knopf drücken kann. Wenn der selbst diese Software steuert, auch wenn er es noch nicht weiß. Na, zum Beispiel auf einer Messe oder in einem Gespräch, in einer Demo.
Weil,
da greifen nochmal weitere psychologische Effekte.
Ja, ja. Lass mal langsam. Lass uns mal zurückkommen eben auch auf diese psychologische Komponente, weil das ja auch nochmal ziemlich gut zeigt, dass wir immer auch ja an Menschen verkaufen. Ne? Dass wir das auch in einem technischen oder in einem Industrie-B2B-Kontext nicht vergessen dürfen, dass wir ja immer mit Menschen auch zu tun haben. Und weil du auch die Psychologie ja da so ein bisschen angesprochen hast, ne? Das ist ja vielleicht auch so einfach das Thema, dass wir ja immer nur an uns selber interessiert sind. Ja, also uns interessieren doch nicht irgendwelche Produkte und Features und so weiter. Die sind ja erst dann interessant, wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber versteht, worum es mir eigentlich geht. Ne? Also man dreht sich ja jeder hauptsächlich mal um sich selber. Und auch wenn du sagst, dass wenn jemand, das ist besonders dann, man anfängt eben zuzuhören oder die Aufmerksamkeit dann da ist, wenn man das Gefühl hat, der Gegenüber kann das eigene Problem besser beschreiben als man selbst. Das finde ich super spannend.
Ja.
Ja.
Also ich sage auch in den Präsentationen, nehmt euch ruhig die Zeit für das Problem. Und da höre ich immer wieder, dass meine Kunden sagen, ja, aber ich sage doch meinem Kunden nicht, was sein Problem ist. Ich sage, nein, du sagst ihm nicht, was dein Problem ist. Du quercheckst. Ist das bei Ihnen auch so? Wir haben beim letzten Kunden das und das gesehen. Also es soll nicht autoritär und pushy rüberkommen, so von, du hast das und wenn du das nicht tust, dann geht die Welt unter. Nein. Aber na, man kann das wirklich mit ganz viel Feingefühl dann dem Kunden so verklickern, guck mal, du hast da ein großes Problem, weil keiner hört gerne, dass er ein Problem hat. Ne? Wir haben ja alle immer alles unter Kontrolle und super top gemanagt. Deswegen muss man da so ein bisschen auch Empathie mitbringen und den Kunden auch lesen können. Ja, also ganz besonders auf einer Messe oder bei einem Face-to-Face-Gespräch.
Ja, ja, also wirklich. Also
nehmt euch die Zeit, um das Problem, über das Problem zu sprechen.
Ja, genau, ne? Den Kunden gut kennenlernen, ja. Über das Problem dann halt auch sprechen. Und das ist dann eigentlich auch schon der dritte Punkt hier, der hier wichtig ist, ne? Dass wir eben so ein Gespräch oder den Dialog, also im Sinne auch, ne, der Dialog kann ja auch auf einer Webseite oder einer Produktbroschüre oder ne, in einem Produktvideo, was auch immer man eben halt für Tools auch hat, für Kommunikationstools auch hat. Wie baut man das auf, dass man also hier auch den Einstieg in diesen Dialog über das Thema der Zielgruppe eben einleitet. Ne? Also den Einstieg über das Produkt, über den Anwendungsfall beziehungsweise eigentlich das Problem im Anwendungsfall darüber spricht. Wenn wir das im Training, machen wir das ja auch, haben wir ja auch ein Modul, wo es eben genau darum geht, Nutzenargumentationen aufzubauen. Und da bringe ich immer ganz gerne ein Beispiel an mit der Schmerztablette, um das ein bisschen greifbarer zu machen. Dass wenn ich jetzt eigentlich mein Produkt eine Schmerztablette ist, dann hilft es dem Kunden wenig, wenn ich darüber spreche, wie die Schmerztablette geformt ist, dass sie besonders leicht zu schlucken ist oder was für Inhaltsstoffe diese Tablette hat und wie die dann wirken. Ne? Ja. Sondern bevor ich die Aufmerksamkeit habe, muss ich eigentlich erst einmal über den Schmerz, den Kopfschmerz, ne, den ich mit dieser Schmerztablette eigentlich lösen will, ansprechen und beschreiben. Ja, genau das, was wir gerade hatten.
Genau, das ist ein sehr gutes Beispiel, was ich auch in meinen Trainings nutze, weil hier kommt die Frage. Du gehst mit deinen Symptomen zum Arzt. Und was macht der Arzt? Der Arzt ist und sagt, okay, Sie haben Kopfschmerzen. Sind die Kopfschmerzen einseitig? Sind die Stechen? Und du denkst dir, oh, da habe ich mich vorher gar nicht gefragt. Oh Gott, was das so alles bedeutet. Warum fragt er mich das? Ne? Und der sitzt nur da und so, ja. Und da, oh, es muss ja so, Sie können bestimmt nachts nicht schlafen. Stimmt. Ja, das ist so diese Empathie, ne? Das ist die Konsequenz. Ja, und wenn wir das jetzt nicht lösen, dann es kann schlimmer werden. Ne? Wir müssen da wirklich behandeln, weil sonst haben sie keine Lebensqualität. Und ich so, ja, hier, ich verschreibe Ihnen jetzt wirklich etwas, was Ihr Leben wieder normalisiert. Aber bekommst du eine Ibo verschrieben oder eine Aspirin. Und du gehst zum Apotheker und kaufst das. Und hier ist die Frage, wer hat mir die Schmerztablette verkauft?
Ja.
Der Arzt oder der Apotheker?
Ja.
Der Arzt hat sie verkauft, der Apotheker hat den Kauf abgewickelt.
Ja.
Ja. Weil ich sage, mach die Doktorspielchen. Konzentrier dich auf die Doktorspielchen. Sei der Arzt. Und dann, wenn du fertig bist, Produktmanager sind sehr gute Ärzte. Die sind sehr gute Diagnostiker. Und dann schickst du die Sales-Leute und die wickeln den Kauf. Die machen Kaufvertrag, Garantie, all dieses ganze, alles, was so ein Papierkram dahinter ist. Aber der Produktmanager ist der Arzt, der da sitzt und sagt, ich verstehe. Und ist das so oder so? Der Produktmanager ist eigentlich der ungesehene oder unterschätzte Verkäufer. Sales ist die Abwicklung.
Das finde ich, richtig coole Metapher mit dem Arzt, weil ja auch der Arzt, genau, der stellt ja die Diagnose, ne? Und damit er die richtige Diagnose stellen kann, muss er viele Fragen stellen, ne? muss den Patienten gut kennenlernen, muss auch im Grunde die Anamnese machen, ne? Die ganze vorher Krankengeschichte, das Leben drumherum und so weiter, muss er alles mit betrachten und mit analysieren, damit er dann halt auch die richtige Behandlung ansetzen und vorschlagen kann und nicht einfach irgendwas dem Patienten hinlegt. Ja, also dem ja. Das finde ich, ein coole Metapher, cooles Beispiel.
Ja. Und ich erinnere mich auch noch, ich wollte noch mal eine kurze Geschichte und Gegenteil verdeutlichen. Als ich in Wunden habe und im Krankenhaus war, ich ging spazieren im Flur und da kommt eine Krankenschwester oder es kommt eine Frau auf mich zu und sagt, nehmen Sie diese Tablette. Und ich, Moment, wer sind Sie? Was ist das für ein, warum muss ich das nehmen? Ja, das ist Eisen, das geben wir hier allen. Ich so, ja, okay, aber du kannst nicht einfach so zu mir, ich kenne dich nicht, ja. Du stellst dich nicht vor, einfach so, nehmen Sie das. Das funktioniert nicht.
Ja, das ist irritierend.
Ja, und jetzt, ja, genau.
Aber das passt jetzt auch gut zu dem, was ich noch ansprechen wollte, weil wir ja dann auch, weil wir sagen, wir haben jetzt, und wir haben jetzt, wir leiten den Dialog über das Thema, über das Problem der Zielgruppe ein. Und jetzt ist es ja auch so, dass wir innerhalb der Zielgruppe und innerhalb des Kaufprozesses ja auch mit ganz unterschiedlichen Personas sozusagen innerhalb der Zielgruppe zu tun haben. Also da gibt es irgendwie, also mehrere Leute beeinflussen die Kaufentscheidung. Da gibt es den Bediener, da gibt es das Management, da gibt es den, keine Ahnung, ne, vielleicht auch irgendwo die IT-Abteilung oder die Service-Abteilung, also irgendwie so ein bisschen die Inbetriebnahme oder die Installation haben. Und dann gibt es auch noch vielleicht jemanden, der mit den Ergebnissen des Produkts weiterarbeiten muss. Und Stichwort zielgruppenspezifische Argumentation. Also, dass wir vielleicht auch einfach die Leute sind, die haben unterschiedliche Anforderungen, unterschiedliche Bedürfnisse, die befriedigt werden müssen. Und das müssen wir ja dann auch entsprechend kennenlernen.
Ja, das stimmt. Ich sehe da die Wertschöpfungsketten als entscheidend. Man sagt ja, vielleicht kennst du das, wie verkaufe ich ohne zu verkaufen? Weil alle haben Angst vor diesem Verkaufen. Und das geht ganz einfach. Das ist, indem du eine Wirkung aufbaust, die einfach aus deiner Präsentation heraus entsteht. Das bedeutet, wenn ich einmal meine Wertschöpfungskette habe, ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel. Zum Beispiel, ich installiere mein Produkt irgendwo, Hardware-Produkt. Ich habe dann einen, der das Produkt bedient. Dann habe ich vielleicht noch einen Abteilungsleiter, der auch irgendwie davon profitiert. Dann habe ich vielleicht einen Werksleiter, der auch irgendwie durch die Daten, durch die bessere Qualität, die dadurch entsteht, profitiert. Wenn ich dann nochmal mit diesem Produkt Daten erheben kann aus meiner Produktion oder irgendeine Statistik, ne? Ohne Zahlen bist du nur ein Mensch mit einer Meinung. Also brauchst du Zahlen für deine Entscheidungsfindung. Und selbst wenn deine Hardware nur so ein klitzekleines Software-Daten-Verarbeitungs-Daten-Visualisierungs-Feature hat, das geht zum Beispiel an das Top-Management. Und da kann man wirklich diese verschiedenen Ebenen sehen. Wir haben einmal den Bediener, dann die verschiedenen Leute in der Hierarchie, ne, das ist die Wertschöpfungskette entlang der Hierarchie. Wir haben das Management, was von der Software und den Daten profitiert. Wir haben vielleicht noch einen End-User. Na, zum Beispiel, wenn ich etwas in der Automobilproduktion installiere, irgendeinen Sensor oder irgendeine Sprühbeschichtungsmaschine, dann habe ich ja den End-User, das ist ja der Fahrer des Autos. Oder wenn ich im medizinischen Bereich bin, dann ist es der Patient. Der profitiert ja auch irgendwie. Ne? Da bin ich dann schon, da kann ich schon richtig auf die Sinnebene gehen. Ne? Von der Produktebene, Managementebene in die Sinnebene, das ist dann nochmal eine Stufe höher. Aber wenn ich das einmal ordentlich aufgeschrieben habe, wo mein Produkt alles Mehrwert schafft, ne, die Frage, was ist Mehrwert? Es gibt nicht den einen Mehrwert. Es ist immer ein Mehrwert für eine Person. Für welche Person? Was ist der Mehrwert? Und das am besten in der Sprache dieser Person.
Ja.
Ne? Also ganz wichtig da, also wenn ich Texte schreibe oder Marketingmaterialien erstelle, dann frage ich immer, für wen sind die?
Ja, das ist auch nochmal ein Punkt, der zu dem zweiten Punkt, den wir hatten, ne, das vorausgesetzte Vorwissen gut passt, dass ich halt vielleicht auch einfach die Begriffe benutze, das Wording benutze, was die Zielgruppe oder der Adressat eben halt hat, nicht irgendwelches Fachjargon verwende, was sie dann gar nicht verstehen können. Ja,
ja.
Das ist auch nochmal
also ein ganz
wichtiger Punkt.
Ja, ist ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe ja erst Inspektionssysteme gemacht für Windschutzscheiben und habe dann bei einem Windschutzscheibenhersteller gearbeitet. Also ich habe dann bei meinen Kunden gearbeitet. Und dann habe ich wirklich nochmal diese Kundenperspektive gesehen. Und wenn unsere Inspektionsanlage ausfällt, dann ist das Zauberwort für den, ich sag mal, Werksleiter, back to business. Ein schnelles Back to Business. Es ist ein Wort, aber das ist das, was bei ihm klingelt. Wenn er hört, du bist schnell back to business, na, weil wir keine Wartung brauchen, weil unsere Anlage nicht ausfällt, na, dann bist du fast back to business. Und das ist zum Beispiel so ein Signalwort für ihn. Das ist seine Sprache, so spricht er. Und das muss man sich einmal alles aufbauen. Das kann man ganz einfach in PowerPoint machen.
Ja.
Und das ist die Basis für meine weitere ganze Produktmarkenkommunikation nach außen. Aber das sind die Inhalte. Und wenn die nicht stehen, dann kannst du nicht argumentieren, du kannst nicht überzeugen. Ja? Und ich würde sogar sagen, wenn ihr diese Wertschöpfungskette habt, druckt sie groß aus, hängt sie im Meetingraum auf, weil da hält sich der Kunde auch. Der sieht das, das vermittelt, diese Leute wissen von A bis Z, was sie da tun. Na, du vermittelst eine Wirkung, die sind organisiert, die sind strukturiert, die verstehen mein Problem, die haben an alles gedacht. Mann, ne, ich kann mich hier komplett fallen lassen, die haben den Überblick. Und das ist dieses Verkaufen, ohne zu verkaufen. Na, wenn du zu einem Arzt reinkommst und du hast Husten und du kommst rein und da ist ein großes Plakat der Lunge und wie sie funktioniert. Und dann ich so, hier bin ich sicher. Hier, ne, der weiß, wovon er spricht. Das ist, wäre jetzt wieder so ein Analogon.
Ja, das ist ziemlich clever, ne? Weil ich muss ja, also du hast jetzt ja den Tipp auch genannt, den Praxistipp, Leute, setzt euch hin und schreibt genau auf, wer da alles beim Kunden, also wie die Wertschöpfungskette des Kunden aussieht, eure Zielgruppe aussieht, wer ist da alles dran beteiligt, wer könnte von eurem Produkt profitieren, welche Probleme für welche Ansprechpartner in der Zielgruppe werden gelöst. Und dann auch zu sagen, okay, wir machen ja diese Arbeit, kann man die irgendwie visuell so aufbereiten, dass es auch eingängig ist, das Ganze vielleicht auch, also wirklich auch als Kommunikationstool nutzen, hin zum Vertrieb, ne, und zum Marketing, die ja dann auch die Botschaften ausarbeiten müssen oder das auch ausführen müssen, aber auch tatsächlich vielleicht auch als Kommunikationsmittel direkt zur Zielgruppe hin, weil die dann sieht, die haben mein Problem verstanden.
Ja, ja. Das verstanden und sie kennen die Stellschrauben.
Ja.
Ja, weil auch was wichtig ist, sobald ich das Gefühl habe, jemand hat mein Problem verstanden, dann fühle ich mich bei ihm gut aufgehoben.
Ja.
Ne? Also das ist eben dieses Vertrauen aufbauen. Wodurch? Ne? Ich baue Vertrauen nicht auf mit, wenn sie auf diesen Knopf drücken, dann öffnet sich ein Fenster, sondern es ist eben dieses, ich wiege dich in Sicherheit, dass ich von A bis Z alles verstanden habe und alles kontrollieren kann.
Vertrauen aufbauen, das ist ein gutes Stichwort, nämlich vielleicht auch für den vierten Punkt, der auch dazu führt, dass Vertrauen aufgebaut wird. Und du hast vorhin schon angesprochen, das Thema, das Produkt erlebbar machen. Ne? Wie kann man reale Produkterlebnisse schaffen? Wie kann man dazu bringen, dass der oder ne, welchen Vorteil hat das, dass der Kunde oder die Zielgruppe selber Hand anlegen kann an das Produkt?
Ja.
Da hast du, glaube ich, auch eine coole Story aus deinen eigenen Erfahrungen.
Ja, genau. Es ist eine Fail-Story. Und zwar, als ich noch Inspektionsanlagen entwickelt habe, kam der Kunde vorbei mit Mustern, ne, Fehlermustern. Und wir haben einen Top-Bericht abgeliefert. Wir konnten alles detektieren. Alles war in der PowerPoint wunderschön, alle Bilder herrlich nebeneinander. Eine schöne Conclusion. Wir können es. Na, hier Preis, alles wunderbar. Was macht unsere Konkurrenz? Die sind technisch nicht so gut wie wir. Aber die sagen, Kunde, komm doch zu uns rüber, kannst dich für ein Wochenende an die Inspektionsanlage stellen, bring so viele Muster, wie du willst, du musst uns gar nichts erklären, mach mal selbst, nimm dir die Zeit. Und durch dieses Produkterlebnis wird das Gehirn gehackt. Also da werden einfach Wege im Gehirn gelegt, wie etwas zu funktionieren hat. Weil das Gehirn ist eine Vorhersagemaschine. Alles, was es nicht vorhersagen kann, empfindet es als Gefahr und zieht sich zurück. Na, das Gehirn geht nicht dahin, wo es was nicht vorhersagen kann, weil es hat einfach biologisch die Aufgabe, dich zu beschützen. So. Das heißt, das Gehirn entscheidet sich nicht für das beste Produkt, sondern für das Produkt, das es am besten versteht. Deswegen ist dieses Kennen, Mögen, Vertrauen, Kaufen. Kennen, Mögen. Du kannst nichts mögen, was du nicht kennst. Du kannst nichts vertrauen, wenn du es nicht magst. Ne? Wenn da nichts ist, ja, das ist schön, da fühle ich mich wohl mit. Und da kommt erst der Kauf. Ja, und so haben wir den Auftrag verloren.
Ach, oh nein, ja.
Wir haben den Auftrag verloren und der Kunde hat gesagt, ja, Katharina, ich weiß, er hat Top-Bericht abgeliefert, aber bei ihm durften wir die Anlage benutzen. Das heißt, dort wurde dem Gehirn vermittelt, so ist die Graphic User Interface.
Ja.
So legst du dein Sample unter diese Anlage. Da wird das Gehirn schon in Handlung gebracht. Ja? Und was macht das Gehirn? Es vorhersagt ja auch die Zukunft mit. Das heißt, das Gehirn denkt dann, da habe ich noch andere Samples, da würde das wahrscheinlich auch so funktionieren. Man sagt auch, du wirst eingeladen. Der Kunde wird eingeladen in die Welt des Produkts. Und das ist, was unsere Konkurrenz gemacht hat. Sie hat den Kunden eingeladen.
Ja.
Und das haben wir nicht gemacht.
Ja, das war clever. Das war clever. Ja, man hat die Leute einfach das Produkt selber ausprobieren lassen. Ich meine, wir haben das in der Medizintechnik auch immer so gemacht, dass wir dann auch irgendwelche Teststellungen und Demostellungen der Geräte haben oder auch, ne, das ist ja ganz üblich auch in der Medizintechnik so, dass auch wenn neue Produkte, neue Behandlungsmethoden auch irgendwo eingeführt werden, dass die Ärzte das dann ausprobieren können und nicht nur in Form von Schulung, ne, oder von einem Trainingsprogramm, sondern tatsächlich auch in einer OP damit dann arbeiten können und das mal anwenden können und einfach sehen, wie das von funktioniert. Ich meine, da sind wir ja jetzt schon, wenn wir jetzt so eine Demostellung oder Testphase oder Experiment in irgendeiner Form haben, da sind wir ja eigentlich im Prozess schon etwas weitergekommen. Ne? Also das ist ja, da sind wir ja eigentlich schon tief im Gespräch drin, ne? Tief im Verkaufsprozess drin. Ich finde, man kann auch schon viel früher ansetzen bei der Kommunikation, das Produkt tatsächlich erlebbar zu machen. Eben zum Beispiel, also wir hatten eingangs, habe ich gesagt, ne, die Messesaison hat längst gestartet. Die Messe ist ja auch so der Punkt, wo man vielleicht, bevor man jetzt in eine Demostellung reingeht, ne, oder man ist so, wo man vielleicht als Kunde auch hingeht, um mal zu sehen, was gibt es für neue Technologien, für neue Produkte, wofür sind die da. Ne? Das ist, die Messe ist ja der Punkt, wo Produkte tatsächlich auch erlebbar werden. Und ich finde es immer ganz spannend, wenn man halt einfach auf dem Messestand, also gibt es mehrere Möglichkeiten. Ne? Ich kann halt einfach nur das Produkt in eine Vitrine packen ne? Und dann laufen wir drumherum und gucken es uns an und fragen uns, was ist das? oder gibt es clevere Möglichkeiten? Es gibt auch vielleicht Features, die gerade vielleicht auch Software-Features, die sind ja nicht sichtbar. Ne? Mhm. Also, oder wo dann der Mehrwert nicht sichtbar ist, wie kriegt man das umgesetzt? Und da haben wir zum Beispiel auch mal beim Laser in der Medizintechnik mal was Neues ausprobiert gehabt. Also es ging eben um eine bestimmte Funktion, dass man so Einstellungsmöglichkeiten hat, wie der Laser auf den, es ging um Nierensteinzertrümmerung, ne, wie der Laser eben den Nierenstein zertrümmert und was da verschiedene Einstellungsmöglichkeiten für den Laserpuls gibt. Und das ist was, das kann man irgendwie schwer erklären, ne? Oder halt auch schwer, man kann es schon erklären, aber die Frage ist, Stichwort Vorwissen, mhm. Der Zielgruppe, ne? Auf wie viel Vorwissen treffe ich da beim Anwender? Und wir haben dann das mit einer Virtual Reality Animation erlebbar gemacht, wo dann, das war, ja. Ne? Wo dann der Kunde, also der Arzt, auf einer Messe dann in dieser Virtual Reality sozusagen in die Niere reisen konnte, ja. Zum Stein hin. Und dann ja. Haben wir es so ein bisschen mit spielerisch gemacht, ne, dass er also dann mit Laserpulsen diesen Stein zertrümmern kann und das so ausprobieren kann. Und ja, da darf man, glaube ich, auch kreativ sein im Produktmanagement zusammen mit den Marketingleuten. Nochmal gucken, was gibt es denn eigentlich für Möglichkeiten im Videobereich, Virtual Reality, Augmented mhm. Reality, ja. Die sowas vielleicht auch machen können. Ne? Mhm. Anderes Beispiel, was ich jetzt hier auch auf der Light Building gesehen habe, was ich auch cool fand, also da haben tatsächlich viele Messestände das sehr gut gemacht gehabt, dass sie über Anwendungsfälle in die Präsentation ihrer Produkte gegangen sind. Also dass sie nicht nur ihre Produkte ausgestellt haben, sondern dann eben halt auch dargestellt haben, wie das denn Anwendung findet. Und ein Messestand ist mir besonders im Kopf geblieben. Das war von der Firma Vago. Die hatten ein Tiny House auf ihrem Messestand. Die hat natürlich auch einen großen Messestand und die haben da wirklich ein Tiny House hingestellt, wo sie alle Funktionen ihrer Produkte, also nur die Wirkungsweise, das Outcome sozusagen erlebbar gemacht haben. Fand ich sehr clever gemacht.
Ja. Ja. Ja, das stimmt. Und ich finde auch, wenn man sich dann auch die Mühe macht, das erlebbar zu machen, dann sollte man auch viele Kunden zu dieser Demo einladen.
Mhm. Ja. Ja.
So, weil sonst hast du keine Sichtbarkeit.
Ja.
Und da sollte man dann auch die Werbetrommel mutig rühren.
Ja, ja, ja. Unbedingt gerne.
LinkedIn-Events, Kontakte einladen, die man dafür sinnvoll hält. Und vorher mit einer E-Mail. Kommen Sie zu unserer Demo. Es wird erlebbar sein. Erleben Sie unser Produkt. Genau.
Ja.
Und genau. Dann ist es auch gut. Dann erlebt der Kunde das Produkt. Und hier auch ganz wichtig, wenn man jetzt in Kundenreisen spricht, ja, eine Kundenreise entwickelt. Also ich sage immer, alle Wege müssen zum Warenkorb führen. Es reicht nicht, auf der Messe diesen Lead einzusammeln, wenn überhaupt, sondern kommen Sie, testen Sie das aus, sondern man könnte sich auch überlegen, wie kann ich eine Demo gestalten, dass sie Lust darauf macht, mehr zu erfahren. Also zum Beispiel, Sie können das und das hier erleben. Wenn Sie dann noch mehr Informationen zur Software haben wollen oder wenn sie eine Software-Demo haben wollen oder wenn sie noch weitere Virtual Realities oder Videos oder Animationen oder sonst was sehen wollen, dann gegen die E-Mail-Adresse, DSGVO-konform, und dann auch mit der Aussicht, das ist diese, ich nenne es die Inception, ne? Kennt ihr vielleicht aus dem Film Inception, wo man eine Idee sieht. So könnte das für dein Produkt aussehen. So könntest du das Produkt bedienen. Ne? Mhm. Wenn man das abholt in der Demo, bei der Demo geht es nicht um das Produkt, sondern bei der Demo geht es darum, den Wunsch in die Zukunft zu sehen.
Ja.
Ja? Und dann nimmt man den mit und sagt, okay, du gibst mir jetzt deine E-Mail-Adresse, in 2-3 Tagen schicke ich dir das und das zu. Dort muss wieder etwas sein, was zum Beispiel in ein Kaufgespräch führt. Oder einfach, Kunde, komm vorbei. Aber nicht abhaken, das sehe ich bei ganz vielen Messen. Das ist unser Produkt. Ja, und Kundenreise? Wie komme ich jetzt zum Warenkorb? Wie führe ich den Kunden zum Warenkorb?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Schritt, ne, wenn du dann halt auch sagst, okay, also hier haben wir jetzt die Demo, hier kannst du das Produkt angucken und auch hier hat vielleicht dann der Kunde den höheren Redeanteil als derjenige, der das Produkt präsentiert, weil es ja eigentlich, also es geht darum, den Kunden anschließend in den Denkprozess zu begleiten, wo er sich eben ausmalen kann oder vorstellen kann, wie könnte das jetzt für mich aussehen? Ne? Wie kann ich das verwenden und anwenden und welche Vorteile habe ich davon?
Genau.
Ja.
Genau. Also bitte bei der Messe komplett denken.
Ja.
Vom Cold Contact bis zum Warenkorb. Ne? Die Messe ist nur ein Schritt dazwischen.
Ja, das ist jetzt auch unser 5. Punkt heute, nämlich eben das Thema Kundenreise. Ne? Du hast schon angesprochen. Und dass also dieser ganze Weg der Produktkommunikation ist, das bedeutet Vertrauensbildung. Und es ist eben nicht ein Punkt, ne? Sondern das ist eben eine Reise und du hast die Erfolgsformel auch schon genannt, ne? Know, like, trust, buy.
Mhm.
Also der Kunde kennt uns, der Kunde mag uns, der Kunde vertraut uns und dann kauft er.
Ja.
Und ja, wie können wir das aufbauen? Ne? Wie kann man das machen?
Ja. Ja, also ich glaube, die Messe ist ein sehr guter Punkt, um Kennen und Mögen abzuschließen. Mhm. Ne? Kennen, Mögen. Dann vielleicht, also mit Mögen meine ich, wir strahlen Kompetenz aus, wir strahlen so dieses I care for you. Du bist mir wichtig. Ja. Dein Problem, es ist mir wichtig, dein Problem zu lösen. Ich will, dass du gewinnst.
Ja.
Ja, da geht es noch gar nicht um Feature, sondern wenn man das transportieren kann, dann kann man in das Produkt gehen. Das verschwimmt alles, ne? Das passiert alles so parallel.
Mhm.
Das passiert alles parallel. Oh, genau. Und die Demo, die ist beim Mögen vertraut. Also die Demo ist wirklich sogar stark beim Mögen, ist zum Beispiel, ich mag das Produkt, weil Emotionen sind immer schneller als der Verstand. Ich habe es vielleicht noch gar nicht verstanden. Ich habe es vielleicht noch gar nicht alle Feature gesehen. Es geht auch nicht darum, alle Feature zu zeigen, sondern 2 oder 3, auch wenn du nur ein Feature zeigst. Fokus ist immer gut. Besonders auf einer Messe, ne? Wo ganz viel Informationsrauschen ist. Mach es für den Kunden so, wie soll ich, kalorienarm. Kalorienarm wie möglich. Also kalorienarme Produkte. Also es muss eigentlich kalorienarmes Verkaufen heißen. Ne? Erklär ihm so viel, dass er nicht selbst denken muss. Na, das ist das, was du gesagt hast. Vorwissen. Wir setzen Vorwissen voraus. Aber wenn der das Vorwissen nicht hat, was passiert mit seinem Gehirn? Das ist total schwer zu verdauen.
Ja, klar. Also in dem Moment, wo was kognitiv anstrengend ist, will ich mich ja nicht damit beschäftigen, ne?
Ja, das Gehirn stuft das ein als riskant. Er sagt, das ist riskant. Nur weil es das nicht versteht. Genau. Und dann muss man eben in der Kundenreise gucken, okay, Vertrauensaufbau ist ja auch noch mehr. Vertrauensaufbau ist, ich kann liefern. Also ich habe nicht nur verstanden, sondern ich kann das auch liefern. Innerhalb deines Budgets, innerhalb deiner Zeit, innerhalb der Qualitätsansprüche. Ne? Also Vertrauen, das ist das, was ich mit Vertrauen
Ja.
nenne. Ne?
Ja, und da sind wir ja dann auch in der Kundenreise wieder ein Stück weiter, ne? Also, und da
Ja.
sieht man auch, dass je nachdem, wo man sich in dieser Kundenreise befindet, einfach auch einen anderen Informationsbedarf hat.
Ja,
Ne? Also
absolut.
irgendwo, weil wir jetzt nicht, dass jetzt hier der Eindruck entstanden ist im Zuge dieser Podcast-Folge, dass sowas wie technische Datenblätter oder Hard Facts, Testergebnisse oder sowas, das ist nicht irrelevant, ganz und gar nicht. Das brauchen wir. Das brauchen wir nur an einer anderen Stelle der Kundenreise. Ne? Wenn wir jetzt eben dann am Anfang der Kundenreise die Zielgruppe mit technischen Datenblättern zumüllen, dann hat es, ne, dann läuft es ins Leere. Aber irgendwo ab einem gewissen Punkt müssen wir dann wissen, ja, wie funktioniert es denn genau und wie wird es umgesetzt und wie kann das geliefert werden, ne? Wie kann dann tatsächlich die Installation ablaufen und so weiter und so fort, ne? Wie werden wir betriebsfähig?
Genau.
Oder, ja.
Richtig. Ich möchte noch einen Punkt ergänzen zu den Datenblättern.
Ja.
Ich sehe bei meinen Kunden oft, dass sie einen Flyer verwechseln mit einem technischen Datenblatt.
Ja,
Und dann
sehe
ist
ich
das
auch
auf der
oft.
Webseite. Auf der Webseite ist es dann zum Download irgendein Datasheet.
Ja.
Okay, was macht ein Datasheet? Ein Datasheet informiert. Und das ist auch gut. Aber auf der Webseite muss man aufpassen, die Konkurrenz kann sich das auch herunterladen.
Ja.
Was man aber eigentlich auf der Webseite haben möchte, ist ein Flyer mit den Kernfeatures, mit den Benefits. Da muss ich nicht die Abmessung meines Produktes so
Ja.
ins Detail machen. Es reicht einfach zu sagen, so, okay, das ist die Spacebox, die das Produkt einnimmt. Ja? Also 2 mal 3 Meter. Ne? Reicht schon. Da muss nicht die 10. Nachkommastelle. Und ein Flyer ist etwas, was den Kunden abholt und weiterleitet. Auf dem Flyer sollte immer noch der nächste Schritt sein. Buch ein Gespräch, komm zur Demo, schick deine Samples, komm auf die Messe. Also der Flyer leitet den Kunden von A nach B die nächsten Touchpoints, so nennt man das in Marketing, Touchpoints, leiten dann weiter von B nach C, von C nach D Richtung Warenkorb. Alle Wege führen zum Warenkorb. Ein
Ja.
Datenblatt führt nicht zum Warenkorb,
Ja.
sondern,
Ja, das.
wie du gesagt hast, das ist ganz spät im Verkaufsprozess, in der Kundenreise, da wird das Datenblatt wichtig.
Ja, das ist vielleicht mal auch ein cooler gedankliche Stütze, die man sich als Produktmanager, Produktmanagerin hinter die Ohren schreiben kann. Wie bringen wir den Kunden zum Warenkorb? Ne? Was sind so die einzelnen Schritte? Und
Ja.
ich sehe das auf jeden Fall ganz klar, auch im Aufgaben- und Kompetenzbereich des Produktmanagements, sich darüber Gedanken zu machen, weil ihr im Produktmanagement seid einfach die besten Kenner der Kunden und Anwender. Und es geht nicht nur eben darum, was das Produkt kann, wie man das einsetzt und so weiter und welchen Nutzen das hat, sondern auch dieses ganze Drumherum der Kundenreise, des Customer Lifecycles auch und ja, welche Dienstleistungen, ne, vielleicht produktbegleitenden Dienstleistungen, Ergänzungen, Angebote man eben noch machen muss, um eben diese Kundenreise zu begleiten und zu
Ja,
unterstützen.
und es ist auch interessant, die Kundenreise. Ich erkläre das jetzt mal wie ein Koordinatensystem. Der Kunde muss zum Warenkorb. Damit Geld fließt, muss noch was anderes zum Warenkorb. Das Produkt muss in den Warenkorb. Das bedeutet, die Produktentwicklung und die Kundenreise sind zwei simultane Prozesse. Sie sind nicht parallel, weil Parallelen schneiden sich nicht, sondern es sind zwei orthogonale Prozesse, wie die X- und die Y-Achse. Und beide führen zum Warenkorb. Das ist wie beim Aldi-Einkaufen. Produkt und Kunde, dann fließt das Geld. Und da muss man auch gut aufpassen, welche Information gebe ich wann raus an den Kunden. Zum Beispiel, wenn ich nur eine Idee habe, dann gehe ich damit schon raus. Nur in welcher Form? In Form eines Nutzenversprechens. Ja, dann guckt der Produktmanager, okay, das ist vielleicht eine Produktidee. Ich formuliere ein Nutzenversprechen. Das gebe ich zum Kunden. Ich gucke, was der mir zurückgibt. Das gebe ich wieder in den Produktentstehungsprozess. Mach ein Konzept. Dann gehe ich mit dem Konzept raus, vielleicht mit einer kleine provisorischen Wertschöpfungskette, gucke, was der mir sagt und so entwickelt sich ein Produkt hin und her. Also was ich auch oft sehe bei Startups, ja, wir brauchen erst das Produkt oder das Produkt ist fertig. Wir haben die ersten Prototypen. Ich so, toll, wie viele Leute habt ihr in der E-Mail-Liste? Wen könnt ihr jetzt kontaktieren? Niemanden. Ich muss, ihr entwickelt ein Produkt, aber ihr entwickelt nicht die Kundenreise. Ihr entwickelt den Kunden nicht.
Ja.
Und das Gehirn braucht auch seine Zeit, um von A nach Z zu kommen, um zum Warenkorb zu kommen. Also das sind ja wirklich psychologische Prozesse, die da ablaufen. Also du musst den Kunden eigentlich genauso lange zum Warenkorb führen, wie du dein Produkt in den Warenkorb legst. Na?
Das heißt also, ne, das Produktmanagement ist sozusagen die Verbindung eben zwischen der Produktentwicklung und der Steuerung der Kundenreise, ne, oder der Begleitung. Ja. So, vielleicht das Integral in diesem, in diesem Koordinatensystem.
Ja, genau. Ist der Synchronizer, ne? Der synchronisiert diese Prozesse.
Ja, ja. Ich fasse einmal noch mal ganz kurz für euch Hörer die 5 Punkte, die wir jetzt besprochen haben, zusammen. Ne? Also es ging heute darum, wie baut man eben eine Argumentationskette auf für technische und erklärungsbedürftige Produkte. Wir haben dazu 5 Punkte beschrieben, auf die es ankommt oder die es zu berücksichtigen gilt. Der erste Punkt ist das Thema Erklärungsbedarf. Was heißt eigentlich Erklärungsbedarf? Welchen Erklärungsbedarf haben wir? Ne? Haben wir dann, und was ist dann auch der Informationsbedarf der Zielgruppe? Der zweite Punkt, es wird zu viel Vorwissen vorausgesetzt dann da dabei, ne? Dass wir also auch die Sprache und benutzen, die Kunden haben, also das und das Vorwissen entsprechend adressieren. Der dritte Punkt ist, dass wir den Dialog über die Themen der Zielgruppe einleiten, dass wir also darüber sprechen, was ihr Problem im Anwendungsfall ist und eben nicht über Features und Funktionen. Im vierten Punkt haben wir darüber gesprochen, wie hilfreich es ist, das Produkt erlebbar zu machen, dass die Kunden und Anwender eben das Produkt auch selber ausprobieren können. Und der fünfte und letzte Punkt war das Thema Kundenreise und dass dieses ganze Thema Produktkommunikation eben eine mit Vertrauensbildung einhergeht und dass das durchaus auch seine Zeit braucht. Das war doch eine super coole Folge, Katharina. Vielen Dank für deine Insights. Wo findet man dich denn jetzt, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte? Und wie kann man dann mit dir zusammenarbeiten?
Ja, also man findet mich auf meiner Webseite pitchinsider.de. Also ich helfe den Kunden zum Warenkorb zu pitchen. Ich möchte noch einmal noch den Hörern etwas mitgeben. Und zwar, macht eure Wertschöpfungskette sauber. Dann habt ihr, aus ihr ergibt sich die Argumentationskette. Aus ihr ergibt sich euer ganzes Marketing. Wenn ihr Wertschöpfungsketten sehen wollt, euch inspirieren lassen wollt, wie die aussehen, ich habe auf meinem LinkedIn-Profil einige Posts dazu, wo ich verschiedene Wertschöpfungsketten zeige. Von ganz einfachen bis hin zu ganz komplizierten auf verschiedenen Ebenen, Hardware, Software und so weiter. Aber mach das. Also das ist wirklich, das ist die Basis
ja,
für alles, was ist.
Das ist ein sehr guter Tipp. Die Links zu deiner Website und zu deinem LinkedIn-Profil findet ihr natürlich in den Shownotes. Und damit vielen Dank, Katharina, für deine Zeit und dass du hier warst. Hat mir viel Spaß gemacht. Und euch, liebe Hörer, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Das war die Folge. Danke fürs Einschalten. Meld dich gerne bei uns, wenn du einen Gedanken, eine Frage oder ein Feedback für uns hast. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen und wenn wir unsere Hörer und Hörerinnen persönlich kennenlernen können. Vielleicht hast du auch einen Themenwunsch oder eine Idee für einen Podcast-Gast hier für den Produktmanagement-Impuls. Dann schreib uns auch das oder stell gerne den Kontakt direkt her. Wir machen den Podcast für dich, für euch und wollen natürlich passende Themen besprechen, die dir, die euch unter den Nägeln brennen. Also lass es uns wissen. Alle Kontaktinfos zu uns findest du in den Shownotes. Und diese Kontaktinfos gelten natürlich auch, wenn du Interesse an unseren Angeboten hast und mit uns zusammenarbeiten möchtest. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, liebe Grüße!